Liebe Geschwister, in dem schönen Ort Korntal bei Stuttgart, in dem meine Frau und ich zu Hause sein dürfen, haben wir einen herrlichen Saalplatz bekommen. Der ist genannt nach dem großen Saal, dem ersten Gebäude, das in dieser 1819 gegründeten Brüdergemeinde gebaut wurde, als die Kolonisten noch in armseligen Behausungen lebten. Saalplatz um den großen Saal herum. Und der ist im letzten Jahr bereichert worden, einmal durch ein herrliches, schönes Gemeindezentrum und die Erneuerung des Saalplatzes. All die alten Bäume wurden abgehauen und es wurde ein wunderbar belegter Saalplatz gebaut. Aber manche Leute haben gesagt, ist jetzt arg kahl, ist eine richtige Steinwüste geworden. Und da haben sich einige Vereine entschlossen, Bäume zu pflanzen, zu stiften, der Gartenbauverein, der Schwäbische Albverein und Seniorenclub. Und an diesen 5 Bäumlein, die da gesetzt wurden, ganz feierlich, ist mir klar geworden, es ist gar nicht selbstverständlich, dass so ein Baum einwächst. Jetzt, nach dem Frühjahrsregen, nach dem milden Maienregen, sind wir froh, dass die ersten Blätter sind an den Bäumen, die vorher ausgesehen haben, wie ein alter Besen. So hat Gott in einen schlechten Boden, in einen schwierigen Boden, sein Volk eingepflanzt. Der Herr, unser Gott, hat ein Wandern durch diese Wüste zu Herzen genommen. Nicht erst, als er das Volk Israel aus Ägypten holte und in Kanaan einpflanzte, sondern schon sehr früh hat Gott seine Segensgeschichte eingepflanzt in die Nachkommen des Abraham. Wir dürfen nicht so tun, als sei erst mit der Geburt unseres Herrn Jesus das Heil begonnen, sondern hat einen langen Vorlauf gehabt, damit wir Menschen begreifen, Gott will in unsere Menschheit hinein seinen Segen einpflanzen, seine Rettungsaktion. Und dabei ist bei all diesen Geschichten, die wir lesen, so, dass wir draufkommen sollten, die Ohnmacht der Menschen ist erst recht eine Herausforderung für den allmächtigen Gott. Die Sarah war unfruchtbar, hat normalerweise keine Kinder bekommen. Die Rebekka hat geklagt, ich bin unfruchtbar, Herr, schenke mir Kinder. Bei der Rahel wird sie uns begegnen, bei der Hannah, bei der Mutter des Gideon, bei der Elisabeth. Immer wieder wird das betont, sodass Menschen verstehen können, dort, wo eigentlich Ohnmacht ist, wo man gar nichts machen kann, wo auch rechte Eltern tief traurig sind. Neben uns wohnt das Ehepaar Barth, die waren 10 Jahre verheiratet. Die Frau Barth ist von Beruf Hebamme, liebt das neue Leben. Wir haben die gefleht um ein Kind, sie haben schon die Hoffnung aufgegeben und jetzt ist ein Gottesgeschenk. Die Ohnmacht ist eine Herausforderung für Gott, um zu zeigen, was ich kann. Ihr meint immer, die Welt meistern zu können. Ich bin auch noch da. Schön, dass wir heute die Losung haben, sage nicht, ich bin zu alt. So müssen wir es umdenken für uns. Denkt nicht, es ist vorbei jetzt, nicht mehr viel los. Erwarte, indem, wenn wir so unsere ganze körperliche Ohnmacht, wenn wir nach Namen suchen, verzweifelt die halbe Nacht durch, muss mir doch einfallen. Wie hieß der Freund? Lässt mein Gedächtnis schon so nach. Wenn wir es in den Knien merken, dass das Treppensteigen schwierig ist, wenn wir dankbar sind, dass es hier Aufzüge gibt, gell? Sage nicht, ich bin zu alt, mit mir ist vorbei. Ich bin auch noch da. Deshalb ist die Bibel so ehrlich, dass sie auch die Schwächen, die Ohnmacht von Menschen offen darlegt. Da will uns die Bibel nicht eine Maske vom Gesicht reißen, sondern will sagen, so ist unser Gott, ich bin der allmächtige Gott, ich wandle vor mir. So ist dem Abraham gesagt worden, rechne doch mit mir. Die Bibel ist ja darin anders, dass sie die Schwächen der Menschen offen bezeugt. Wie oft wird in den Evangelienberichten gesagt, die Jünger, die mit dem Herrn Jesus gingen, die all seine Wunder erlebt haben, seine herrlichen Aufschlüsse über Gottes Wesen, aber sie verstanden ihn nicht. Ihre Herzen waren verhärtet. Sie sprachen, was ist das für ein Mann? 3 Jahre mit Jesus sind immer noch, wie wenn sie es gar nicht begriffen hätten. Die Bibel redet offen von der Ohnmacht. Ein Petrus, der gesagt hat, wenn alle dich verlassen, ich werde da sein, wie der Pfennig. Auf mich kannst du dich verlassen. Eine halbe Nacht später hat er den Namen seines Herrn verleugnet, geschworen, mit dem habe ich nichts zu tun. So offen, so schrecklich offen nennt die Bibel die Schwächen. Darin ist die Bibel anders als viele Lebensbeschreibungen. Selbst die Lebensbeschreibungen von frommen Menschen können dazu führen, dass sie sagen, so fromm bin ich nicht. Wenn das Gesegnete Gottes war, dann habe ich keine Chance. Ich tue schwer mit mir selber. Ich habe ja viel gelernt, ich habe es Ihnen gestern schon gesagt, von Professor Helmut Thielicke. Er war mir ein Vorbild im Glauben, ein Lehrer, Predigen, hineingeholfen in die Theologie. Dann habe ich neulich in Ostern seine Memoiren gelesen, seine Lebenserinnerungen auf einem schönen Stern. Zuerst hat mich's gepackt, wie er auch fast überheblich über manche Menschen lächelnd geurteilt hat, ihre Schwächen geschildert hat. Aber je länger ich gelesen habe, mir ist fast unheimlich geworden. Hat der Mann an sich selber keine Fehler entdeckt? Wo wir doch in Württemberg bis heute drunter leiden, als unser Bischof die Fakultät Tübingen aufgefordert hat, ein Gutachten zu machen über die Theologie von Rudolf Bultmann. Und wir haben gehofft, dass Thielicke sagt, so geht's nicht, da wird das Bekenntnis verleugnet. Da hat Thielicke sich dafür eingesetzt, dass diese Denkschrift heißt, für und wider die Theologie von Bultmann. Beides. Gibt manche Dinge zu kritisieren, aber auch sehr viel dafür. Unser Bischof war damals entsetzt. Er hat gemeint, der Thielicke sei eine Säule. Aber in seinen Memoiren schreibt er, es war klug von mir, dass ich zum Ausgleich geholfen habe. Das hat zum Frieden beigetragen. Nein, zur Verwirrung in Württemberg, nicht zum Frieden. Memoiren sind voll davon, dass wir uns über uns selbst täuschen. Die Bibel ist unheimlich ehrlich. Auch bei der Geschichte der Rahel, an die wir jetzt endlich kommen wollen. Rahel heißt ja zu Deutsch übersetzt, so Bruder Wörz ist der große Kenner, heißt ein Mutterschaf. Man hat ihr diesen Namen gegeben, Rahel, das Mutterschaf, weil das so das Ideal im Orient war. Das neuen Lämmern das Leben gibt und wie ein Mutterschaf die Lämmer, ja schon wenn sie geboren, geworfen sind, aufhilft, dass es aufsteht vom Boden, ableckt, ihm hilft, das Futter zu finden, wie man frisst, wie man trinkt. Ein Mutterschaf, das fürsorglich da ist für die Kinder, die ihm geschenkt sind. Und, zweite Bedeutung von Mutterschaf, am herrlichsten Jesaja 14, vom großen Hirten Israels gesagt, wenn sie es vor sich haben, die Bibel, schlagen Sie es auf, eine der ganz großen Stellen der Bibel. Jesaja 40, Vers 11, wunderbar von Händel, musikalisch unterlegt. Siehe, da ist Gott, der Herr, siehe, da ist euer Gott. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen, sie wärmen und die Mutterschafe führen, die Entkräfteten von der Geburt, schwach gewordenen Mutterschafe führen, in die Fürsorge des Hirten hineingenommen sein. Also die zwei Bedeutungen in dem Wort Rahel, Mutterschaf: einmal selber Kinder gebären zu können, die große Aufgabe der Eva erfüllen zu können, Mutter des Lebendigen zu sein und angewiesen sein, bedürftig sein der großen Fürsorge unseres Gottes. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Haben Sie es im Ohr? Er weidet seine Herde. Wunderbar. In beidem hat die Rahel sehr schwer getan. Um es jetzt gleich zu Beginn vorwegzunehmen, denn Rahel war unfruchtbar. 1. Mose 29 wird das einfach so blut festgestellt, sie war unfruchtbar. Nach langer Zeit, so heißt es in der Bibel, hat Gott die Schmach von ihr genommen. Wurde in Israel, überall dort, wo man Gott, den Schöpfer, ernst nimmt und dass er uns Menschen an der Schöpfung beteiligen will, ist als Schmach verstanden, wenn man keine Kinder gebären kann. Gott hat die Schmach von mir genommen. Und da hat die Rahel gebetet: Du wollest mir noch einen Sohn dazugeben. 1. Mose 30, Vers 29. So ist nämlich der Name Josef zu übersetzen. Denn Josef hat sie geboren und hat ihm den Namen gegeben, noch einen. Sie bekam auch einen, nach langem Sehnen und Warten. Und es kam ihr hart an über der Geburt, 1. Mose 35. Und als ihr das Leben entwich und sie sterben musste, nannte sie ihn Ben-Oni, Sohn des Unglücks. Aber sein Vater nannte ihn Ben-Jamin, Sohn des Glücks. So starb Rahel und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Geschwind Erinnerung, der Kindermord von Bethlehem. Rahel weint über ihre Kinder, wird zitiert. Da ist sie begraben, Bethlehem. Da ist schon eine große Brücke geschlagen, hinüber zur Geburtsgeschichte von Jesus. Sonst heißt es von den Stammmüttern, auch von der Rebekka, und Isaak begrub sie in der Höhle Machpela, in der doppelten Höhle bei Hebron, in der Höhle, die Abraham von den Hethitern erworben hatte, war Stammgrab. Der erste Platz, der Eigentum war im verheißenen Land. Rahel ist am Straßenrand beerdigt. So wie man viele Hunderttausende der Gefallenen im Zweiten Weltkrieg verscharrt hat, geschwind. Zwar hat der Jakob nachher ein Steinmal errichtet, so wie der Bund für Kriegsgräberfürsorge jetzt Friederhöfe schafft, Erinnerungsmale, so hat der Jakob, aber da ist sie verscharrt worden auf dem Weg. Warum waren sie denn in dieser merkwürdigen Gegend bei Bethlehem? Die Bibel erzählt ausführlich, das müssen wir jetzt einschieben, sie waren auf einer merkwürdigen Wallfahrt von Sichem nach Bethel. Dort, wo Gott dem von seinem Zorn des Esau, vor dem Zorn des Esau flüchtenden Jakob Gott erschienen war. Und nachdem der Jakob erlebt hat, wie Gott zu seiner Verheißung steht, wie er ihn geführt hat, bewahrt hat, und wie der Jakob endlich geschrien hat, ich lass dich nicht, du segnest mich denn, wie sogar möglich war, dass sein Bruder Esau sich mit ihm versöhnt hat. Das war seine große Sorge gewesen. Ob mich mein Bruder wird annehmen können. Er hat es taktisch klug gemacht, seine Familien aufgeteilt, seine Söhne, seine Frauen, seine Herden und hat immer vorausgeschickt, säugende Kamele und die Kühe und die Schafe. Alles für dich, Esau, gedacht, ob er mich wohl annehmen kann oder ob er mich ermordet. Zum Zorn, dass ich ihm die Erstgeburt genommen habe. Klammer auf. Mir ist das ein ganz entscheidendes Wort geworden. In schwieriger Lage, körperlich und seelisch, am Ende. Ich war gerade in meiner persönlichen Bibellese an dieser Geschichte und habe den jungen Mann, einen jungen Dachdecker aus Stuttgart-Münster, gesagt, könnten Sie nicht bitte meine Bibel holen von dem Bord? Ein katholisch junger Mann, ich sehe noch, wie er feierlich als ehemaliger Messknabe die Bibel getragen hat und mir auf die Bitte gelegt hat. Ich kam an diese Geschichte, ob er mich wohl annehmen wird, ob er mich annehmen kann. Und mit einem Schlag ist mir Lukas 15 als Assoziation gekommen. Jesus nimmt die Sünder an. Wenn es der Esau selbst fertiggebracht hat, seinen hundsgemeinen Jakob anzunehmen, der ihm sozusagen das ganze Leben verdorben hat, wenn es das der Esau fertiggebracht hat, mein Jesus kann auch mich annehmen, wenn mir jetzt die vielen Fehler meines Lebens bewusst geworden sind, wenn mir klar wurde, dass Gott ein Recht hat, mich auf die Seite zu stellen. Jesus, nimm die Sünder an, sag doch dieses Trostwort allen. Also das alles hat der Jakob erlebt, Klammer zu. Und da hat Gott ihm befohlen, wir wollen es aufschlagen, 1. Mose 35, 1. Mose 35, Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne da selbst und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du geflohen bist vor deinem Bruder Esau. Da sprach Jakob zu seinem Haus, zu seinen Frauen, zu der ganzen Familie, seinen 12 Söhnen, zu allem, die mit ihm waren, seine Knechte und Mägde, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte dem Gott, der mich erhört hat, zur Zeit meiner Trübsal, der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Jetzt wichtig, da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren. Versteht sich, so wie wir, wenn Müllabfuhr ist, Sperrmüll, die alten Matratzen und die Bettgestelle hinauslegen, so haben die plötzlich von überall her ihre Götzen geholt, gaben dem Jakob. Und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand, und sie brachen auf zu dieser Wallfahrt nach Bethel, wo Gott einst dem Jakob erschienen war. Erschreckend! In der Familie des Stammvaters Jakob gibt es nicht bloß diese Ohrringe, die damals nicht bloß ein Schmuck waren, sondern meistens so Halbmonde, Götzenverehrung, auch die Götzenbilder, die sie hatten. Und wir wissen, dass das Einfallstor für diesen geheimnisvollen Götzendienst die Rahel gewesen war. Als die nämlich nach langen Jahren, nachdem sie verheiratet war mit dem Jakob, beinahe geflohen ist aus dem Elternhaus, da hat sie den Lieblingsgötzen ihres Vaters Laban mitgenommen. Ja, wie? Der Isaak hat doch gesagt zu dem Eliezer, geh dort hinauf nach Haran, das sind meine Angehörigen, die Angehörigen des Nahor, die Nachkommen. Vielleicht ist da noch ein bisschen Gottesfurcht. Der hat gemeint, das sind noch ein paar fromme Leute. Das ist so eine Exklave, wo doch Gottesfurcht sich erhalten hat. Und als die Rahel von dort aufgebrochen ist, hat sie nicht gesagt, jetzt nehme ich die Vorhänge mit und die schöne Truhe und das Bild, sondern vor allem den Götzen meines Vaters. Und als der Vater nachgejagt ist, da war ihm nichts wichtig, weil meine Kinder haben, wo ist mein Götze? Muss doch meinen Götzen haben. Und die Rahel, clever wie sie war, hat den Götzen schnell verborgen unter dem Kamelsattel und hat, als der Vater gesagt hat, auf, los, ich muss überall nachschauen, hat sie gesagt, ich habe gerade meine Tage, also ich kann nicht aufstehen. Und der Vater, nobel wie er war, hat gesagt, gut, also bleib sitzen. Und unter dem Sattel war der Götze verborgen. Ich möchte den Götzen behalten. Schadet's nichts, so hilft's doch vielleicht. Doppelt genäht hält besser. Ich rechne durchaus mit Gott, aber na, man weiß nicht, ob man nicht doch auch auf diese Dinge setzen soll. Es wird in der Christenheit viel Angst gemacht, dass man durch Voreltern belastet ist im 7. Buch Mose mit Okkultismus. Aber es gibt auch viel, viel schrecklichen Aberglauben. Das habe ich vorher als junger Mensch gar nicht geahnt. Das fängt schon an, dass wir unser Vertrauen setzen auf andere Dinge als auf den lebendigen Gott. Ach, es war so schön, als ich schwer krank war vor 11 Jahren, wie viele Menschen gesagt haben, ich bete für dich. Sie ahnen nicht, wie Fürbitte trägt, Fürbitte von Glaubensgeschwistern. Aber es war für mich ernüchternd, dass viele von denen, die gesagt haben, wir beten für dich inständig zu Gott, dass Gott dir durchhilft, gar nicht bloß um Gesundheit gebetet. Nach 4 Wochen, wenn die Ergebnisse vom Arzt immer schlechter wurden, gesagt haben, aber wir wissen da einen geheimnisvollen Heilprediger, einen Heilkundiger, ruf mal den an. Und es gibt so einen Brennnesseltee, der hilft. Ich habe vorher gedacht, Fürbitte hilft, nicht der Brennnesseltee. Zu mir hat mal ein Arzt gesagt, lassen Sie die Finger davon, sonst landen Sie am Schluss bei der weißen Frau, bei irgendeiner Zauberin. Wenn man denkt, naja, da gibt es auch noch andere geheimnisvolle Mächte, auf die man setzen kann. Meine Schwiegermutter, muss ich so sagen, hat mir erst, die wird demnächst 100, aber im Alter wachen manche Dinge auf, sie hat gesagt, ich habe miterlebt, wie unsere frommen Verwandten, die haben im Heimatdorf die altpietistische Stunde geleitet. Die saßen am Brüdertisch, haben das Wort Gottes ausgelegt. Aber mich haben sie weggeschickt, wenn im Stall die Kuh besprochen wurde. Mit der Besprechung. Doppelt genäht hält gut. Selbst in frömmsten Familien. Ja, die Kuh darf doch nicht kaputt gehen. Probieren wir noch alles. Ach, Rahel, warum hast du so doppelt diese Sicherheit gesucht. Man kann darüber erschrecken. Es hat mir deshalb geholfen, als unser Bruder, Professor Dr. Peter Beierhaus, der große Missionswissenschaftler, der kluge Mann, mir einmal gesagt hat, als wir miteinander in Afrika waren, du darfst nicht darüber erschrecken, wie lang Christen, Familien an den Amuletten hängen, an geheimnisvollen Geisterpraktiken, wenn sie schwer tun mit der Ehrlichkeit, mit der Wahrheit, wenn sie dann besonders in Asien die Ehe nicht reinhalten, sondern jede Gelegenheit nützen, aus der Ehe auszubrechen. nimm es nicht zu tragisch. Es dauert lange Generationen, bis die Klarheit auch bei Christen durchbricht. Es dauert endlos lange, bis christliche Sitte sich einnistet. Und dann hat er ernst dazu gesagt, aber wir erleben gerade bei uns in Deutschland, wie innerhalb einer Generation alles, was Wahrheit war und Ehrlichkeit und Sitte war, weggeschwemmt wird und zerbricht. In einer Generation. Es dauert lange Generationen, bis die Ordnungen Gottes sich durchsetzen, wie sie in einer Christenheit in Asien und Afrika selbstverständlich werden. Zinzendorf hat seinen Missionaren, den ersten Missionaren, schon gesagt, lasst euch nicht rausbrechen, wenn die Inuits, die Eskimo, saufen wie die Löcher und stehlen wie die Raben. Er hat gewusst, das dauert lange, bis christliche Sitte sich Ordnungen, 10 Gebote sich durchsetzt. Lasst euch nicht rausbringen. Aber rausbringen sollte es uns, wie das um uns herum zerbricht. Wir verstehen, warum der Apostel Paulus nach Ephesus geschrieben hat. Ephesus war die Stadt, als der Glaube an Jesus durchgebrochen ist, brachten sie die Zauberbüchlein und haben einen ganzen Haufen zusammengelegt, sogar die Summe genannt, was die Büchlein wert war, und haben sie verbrannt. Die haben gewusst, man muss sich lösen von solchen Praktiken. Und nach Ephesus schrieb der Apostel Paulus, von Unzucht aber und von jeder Art Unreinheit soll bei euch nicht einmal die Rede sein. Auch nicht von Habsucht, das gehört sich nicht für die Leute Gottes, für die Heiligen. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an. Entschuldigen Sie, dass ich das gestern, das hat mich gejuckt, von den Schwaben gesagt habe. Schandbare, närrische Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, auch das ist Götzendienst. Wenn ich sehe, wie stehen denn meine Aktien? Oh, habe ich dummerweise jetzt auf Lufthansa angelegt, wo so schlecht steht. Und warum habe ich überhaupt bei der Commerzbank angelegt? Die geht doch vielleicht. Ein Habsüchtiger des Götzendienst. Ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes, lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten. Das ist alles harmlos. Homosexualität ist doch keine Unzucht, sondern wenn das in Treue gemacht wird, warum denn eigentlich nicht? Lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Wenn Sie heute sowas öffentlich sagen würden und nicht sagen, das stammt vom Apostel Paulus, würde man sagen, da ist unduldsam. Solchen Intoleranten, der zerstört die Gemeinde Jesu. Und der ist über die armen Leute unbarmherzig. Und wenn man sagen würde, ja, das stammt vom Apostel Paulus, dann würde man sagen, ja, damals, aber heute sind die Zeiten doch anders. Und dabei merken wir, wie selbst die Zeit von der Sarah und von der Rahel und Rebekka nah bei uns ist im eigentlichen Wesen. Also seid nicht ihre Mitgenossen. Mir macht's einen Schmerz wie viele meiner Altersgenossen den langen Weg ins Alter hinein nicht dazu benützten, um endlich klaren Tisch zu machen und sich zu lösen von manchem, was in den Augen Gottes unmöglich ist. Ich darf es einfach mal so sagen, die Versuchung ist bei uns ganz nah. Habsucht ist Götzendienst. Wir leben in einem Volk, das so reich ist, aber wir sind reich, wie es noch keine Generation vor uns war. Mit Gesundheitsfürsorge, mit Schulwesen für unsere Enkel, die Straßen, die wir noch vor 40 Jahren, gab es in Korntal keine Straßen, das waren Lehmwege. wenn es daheim, Sie sehen in jedem Haus noch die Schuhabstreifer, was man da für Leben mit heimgebracht hat. Wenn man allein die schönen Gehwege bei uns hat und das Rollator gibt und Ärzte und reich sind wir. Wir wollen immer reicher sein. Passt auf, Habsucht ist Götzendienst. Dass wir nicht bloß sagen, die Rahel ist schlimm dran gewesen. Die hat gemeint, sie könnte es verbinden. Klar, wie viele Christen haben die falsche Taste in ihrem Computer entdeckt, wo sie auf die furchtbarsten Schweinereien kommen. Früher hätten sie sich kein Magazin gekauft, aber jetzt genügt es ein Knopfdruck. Meine Tochter ist pädagogische Leiterin in Berlin von einem Haus für Straßenkinder. Gut, die haben Eltern Trümmer, aber dass sie ein bisschen aufgehoben sind, Essen kriegen, Schulaufgabenbetreuung, dass sie etwas von Jesus hören. Und da habe ich zu ihr gesagt, wie ist es, wenn du deine Kinderstunde hast, sitzen da die Kinder auch da und da mit ihrem kleinen Computerle? Na ja, hat sie gesagt. Aber das Schlimmste ist, die sind schon mit 8 Jahren versaut bis dorthin aus. Sie hat diesen Ausdruck benutzt. Einfach mit schweinischen Bildern. So nah ist das bei uns heute drauf. Und wir Christen machen immer so, es geht uns nichts an. Wir sind nah drauf. Es ist ein langer Weg zur ganzen Klarheit. Es wird bei der Rahel deutlich, Gott hat so schön angefangen, du kannst mit mir rechnen. Ich habe so viel Gutes für dich bereit. Wie hat es denn angefangen? Vielleicht hat sie einiges von Gott gehört, schon im Haus ihrer Eltern. Vielleicht, sie hat auch gesehen, dass der Laban den Götzen hat. Aber dann hat sie das erlebt, dass sie, das Mutterschaf, die zugleich verantwortlich war für die Herde ihres Vaters, schon am frühen Nachmittag zu dem Wasserloch gezogen ist und gewartet hat. Sie musste warten, bis 3 andere Herden mit den Besitzerinnen und Besitzern der Herden kamen. Es brauchte ein paar Leute, um den schweren Stein herunterzuwälzen, der über dem Zisternenloch lag, damit nicht fremde Tiere hineinfallen, damit die Zisterne nicht verschmutzt wird. Assoziation, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür, der mal zu? Braucht ein paar starke Leute, um den Stein wegzuwälzen. Und da kommt der Flüchtling Jakob und sagt, warum wartet ihr hier? Er sieht die junge Rahel schön, sein Herz entflammt. Er sagt, wir müssen so lange noch warten, bis alle zusammen sind. Und da packt den Jakob aus Liebe und aus Gottes Kraft, die ihn durchströmt. Und er greift an den Stein und mehr noch als Arnold Schwarzenegger packt er an und schiebt den Stein zur Seite. Und dann klopft er sich nicht wie Tarzan auf die Brust, sondern sagt zu der Herde, der Rahel kommt und drängt, Gentlemen, die Herde, dass die Rahel sich ausruhen kann. Aber dann überkommt sie, er nimmt sie in den Arm und küsst sie und merkt, dies meine Verwandte, mein Bäsle im Grund genommen, meine Cousine. Ach, dass Gott mich geführt hat hierher. Und die Rahel wird glücklich zusammen mit dem Jakob. Aber offenbar war das die Schwierigkeit, dass sie sich nicht ganz dem lebendigen Gott überlassen hat, bei dem sie so große Dinge erlebt hat, dass plötzlich da ein Verwandter kommt. Die hat ja auch in ihrer heidnischen Umgebung gedacht, wer wird mal mich heiraten? Und jetzt schickt mir Gott diesen Mann, diesen geschickten, diesen freundlichen, diesen starken jungen Mann. Und der ist auch den Weg Gottes gegangen. Sie hat den Eingriff Gottes in ihr Leben erfahren. Wie, ich sage Ihnen bewusst, wie wir alle. Wir haben Gottes gnädige Führungen erlebt in unserem Leben. Sonst dürfen wir nicht hier sitzen. Aber die Frage ist, ob die uns ein Anreiz sind, dass es heißt, dir uns lassen ganz und gar. Zitat aus einem Lied. das leider selten mehr gesungen wird. Ach, wir verlieren die herrlichsten alten Choräle. Martin Luther hat uns diese alte mittelalterliche Litanei neu umgedichtet. Gott, der Vater, wohn uns bei und lass uns nicht verderben. Da ist schon in der ersten Zeile das Entscheidende drin. Nicht Gott, der Vater, wohn uns bei und tue Wunder bei uns, lass uns viel Gutes erleben. Gott, der Vater, wohn uns bei und lass uns nicht dumme Gedanken kommen. Nein, lass uns nicht verderben. Wir stehen dauernd in der Gefahr, dass es uns ganz auf die Seite des Teufels spielt. Kurz vor meiner Abreise habe ich mit meinem Sohn gesprochen, der ist Pfarrer in Bernhausen beim Stuttgarter Flugplatz. Und er erzählt von einem Kollegen, der im Sterben lag, der Seelsorger kommt. Also ein Pfarrkollege liegt im Sterben und sein Kollege kommt und sagt, darf ich mit dir, Peter, beten? Und er sagt, nein, das habe ich mir abgewöhnt. Kann selbst einem Pfarrer begegnen, der aus der christlichen Jugendarbeit bekommt. Und lass uns nicht verderben, dass wir plötzlich wegkommen vom lebendigen Gott. In diesem Lied, Gott, der Vater, wohnt uns bei, lass uns nicht verderben, heißt es, vor dem Teufel uns bewahr, halt uns bei festem Glauben und auf dich lass uns bauen, aus Herzensgrund Vertrauen, dir uns lassen ganz und gar mit allen rechten Christen. Dir uns lassen ganz und gar. Da heißt nicht, ich will an dir festhalten. Viele unserer modernen Lieder bei den jungen Leuten heißt, ich werf mich vor den Thron deiner Majestät, ich liebe dich, ich ehre dich. Nein, lass mich dich überhaupt in meinem Leben zu Wort kommen. Dir uns lassen ganz und gar. Nimm doch die Barrieren weg, dass ich meine Zeitung seit wichtiger und all das, was auf meinem Schreibtisch liegt. Ich möchte mich dir überlassen, dir uns lassen, ganz und gar. Vermutlich ahnte die Rahel als junge, heranwachsende Frau, damals, als sie dem Jakob begegnet ist, als das Glück ihres Lebens begonnen hat, noch gar nicht, wie die Führungen Gottes aussehen könnten, dass sie einmal auch bitten muss, dass Gott ihr Kinder schenkt. Die Gefahr ist, dass wir nicht diese Entschlossenheit haben, dir uns lassen, ganz und gar, sondern dass wir es eher mit Franz Beckenbauer halten. Sehen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Als Gott dem Jakob begegnet war, hat Gott ihm nicht bloß den Erzgeburtssegen gegeben, hat nicht bloß der Segen des Vaters Isaak ihn geleitet, sondern Gott hat dazu gesagt, ich will deines Lebens Kraft sein. Ich will dich segnen, ich bin mit dir, ich will dich behüten, wohin du auch ziehen wirst, und will dich wieder gesund hierher bringen. Gott hat gesagt, ich will, ich will. Wissen Sie, was der Jakob gesagt hat? Wenn du wirklich mit mir gehen willst, wenn du mich wieder an diesen Ort bringen willst, wenn du mich behüten wirst auf dem Weg, wenn du mich bewahren wirst vor Unfall, so sollst du mein Gott sein. Das war, schauen wir mal. Jetzt wollen wir mal zuerst sehen, was du schaffst. Und die ganze lange Geschichte, die uns von Jakob erzählt wird, war eigentlich dort, dass Gott ihn gegen eine Wand laufen ließ, dass er endlich aufwacht und sagt, jetzt will ich es wirklich mit Gott probieren. Er hat 7 Jahre gedient um die Rahel. Der Vater Laban hat gesagt, ich kann meine Tochter nicht einfach so hergeben, 7 Jahre Dienst. Und es deuchten ihn, als wären es Tage, so lieb hatte er sie. Und dann kommt die Hochzeit. Und am Morgen, als hell wird, liegt da neben ihm Lea, deren Augen ohne Glanz sind. Die hat er eigentlich nicht gewollt. Na, der Vater gesagt, bei uns ist nicht Sinne, dass die Ältere verheiratet wird vor der Jüngeren. Jetzt kannst du nochmal 7 Jahre dienen. Du kannst zwar gleich die Rahel heiraten, aber 7 Jahre Dienst. Da hätte er lauter Situationen, wo eigentlich der Jakob hätte sagen wollen, lieber Gott, du hast mir versprochen, jetzt brauche ich dich. Ich brauche dich, lieber Gott, ich brauche dich. Na, na, packen wir es, dann schaffe ich eben nochmal. So war es bei den Hirten. Er hat mich betrogen 7 Mal, hat nachher der Jakob gesagt, über seinen Schwiegervater Laban. Die Lea hat Kinder bekommen, eins ums andere, ganze Schar. Die Rahel blieb unfruchtbar. Eines Tages ist der Rahel der Kragen geplatzt und sie hat ihren Mann angeschrien, schaffe mir Kinder. Und der Jakob hat gesagt, bin ich etwa Gott, dass ich das machen könnte? Da war er ganz nah dran, dass das Geheimnis seines Lebens gewesen wäre. Rahel, jetzt wollen wir einfach nochmal ganz neu mit diesem Gott beginnen. Stichwort war gefallen. Es gibt in unserem Leben immer wieder ein Stichwort und das sollten wir nicht verpassen. Gott schenkt uns das ins Leben hinein. Der Jakob und die Rahel haben es verpasst. Gott schreibt auf krummen Linien gerade, so wird unter uns oft zitiert, wie wenn es in der Bibel stehen würde. Die Bibel sagt noch viel mehr, nicht er schreibt auf krummen Linien gerade, sondern Gott kann mehr tun, als wir bitten oder verstehen. Epheserbrief. Er kann selbst so eine halb entschlossene Rahel, die auf beiden Schultern Wasser trägt, neben Gott, auch noch der Götze, neben der Spannung im Haus, schaffe mir Kinder, komm, tu mal endlich etwas Vernünftiges. Macht Gott sie zum Vater des Josef, eines gesegneten Gottes. Sie darf als Mutterschaf Mutter sein, dieses Josef, der nachher den ganzen vorderen Orient errettet, in der Kraft Gottes, der ein Vorläufer wird noch, Vorgeschmack für unseren Herrn Jesus, weil bei Jesus das erfüllt wurde, ihr gedachte, das Böse zu machen. Aber Gott gedachte, es gut zu machen, hat dieser Josef erlebt, der Rahels Sohn. Und trotzdem das letzte Wort, Ben-Oni. Verstehen Sie, es war ein Wort, Sohn meines Unglücks, es ist alles aus, hat alles keinen Wert. Die Segenslinie Gottes geht weiter. Paul Gerhard hat recht, und wenn gleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gottes Rat weitergehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das wird doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Nicht über die Rahel-Linie, sondern über die ungeliebte Lea-Linie. Da ist der Juda aus dem Stamm Juda kommt der Herr. Der Plan des Herrn geht weiter. Aber die Grundfrage ist, und damit bin ich beim Ausgangspunkt, was mir zu Beginn wichtig war. Sind wir noch dabei? Oder sind wir Leute, die nicht dazugehören? Lassen Sie mich noch einen großen Sprung machen, weil ich den Petrus erwähnt habe, der gemerkt hat, wie schnell man, obwohl man sich vorgenommen hat, den Herrn zu bekennen, für ihn einzutreten, bei ihm zu bleiben, und wenn alle dich verlassen, ich will da sein, dann schreibt er seinen Gemeinden, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge, dem widersteht. Und der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, der soll euch festhalten, kräftigen, gründen und durch seine Macht bewahren. Und dann schreibt er im 2. Petrusbrief. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, dass die Unwissenden und Leichtfertigen alles verdrehen, was in der Heiligen Schrift steht, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Ihnen heute im Auftrag des Petrus, guckt doch, dass ihr nicht aus eurem Stand, ich möchte dem lebendigen Gott gehören, der mich festhalten, kräftigen, gründen kann, herausfallen. Da möchte ich, das soll mein Stand bleiben. Und dann schließt der Petrus ab. Es geht nicht bloß darum, dass man steht wie ein Fels, hier stehe ich, ich kann nicht anders, sondern wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn. Gerade in einer Seniorenkonferenz darf ich als alter Mann sagen, jeder Tag, der uns geschenkt ist, kann sein, dass die Kräfte weniger werden, dass unser Gedächtnis nachlässt. Aber wir können jeden Tag noch wachsen in biblischer Erkenntnis, in die Tiefe wachsen. Aha-Erlebnisse zu haben mit dem Wort Gottes, wie das lebendig ist und uns trifft, wachset aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Dazu hilf uns, lieber Herr, du hast doch vor, gib das nicht so vieles, was uns davor abhalten will, trennen darf von dir und deiner Kraft. Amen.